Es freut mich, dass wir unser Studium über den Heiligen Geist und die Spiritualität und das geistliche Leben des Menschen fortsetzen können. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie der Heilige Geist das Wort Gottes und das Gebet des Menschen begleitet. Ich möchte beginnen mit einem Vers, den Jesus sagt an seine Jünger in Kapitel 16, des Johannes, Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen. Und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Und Vers 14. Derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird es nehmen und euch mitteilen. Alles, was der Vater hat, das gehört mir. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch mitteilen. Nun ist es entscheidend zu verstehen, was ist Wahrheit? Was ist es das, was der Geist Gottes dem Menschen mitteilen möchte? Und dazu möchte ich einen Text nehmen auf Psalm 119 und dort 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Es gibt keine absolute Wahrheit außer die Wahrheit, die wir aus dem Gesetz erkennen. Weil nur das ist vertrauenswürdig. Wenn wir Worte nehmen, die wir lesen, sind sie immer interpretierungsbedürftig. Das heißt, jeder kann das Wort so interpretieren, wie er will. Und das ist natürlich ein nicht gerader Boden, auf dem man gehen kann. Deshalb ist in der Heiligen Schrift, wenn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht, dann ist das das Gesetz, was er meint. Es ist das Grundgesetz, das wir so häufig schon angesprochen haben und das das Einzige ist, was uns in die Wahrheit leiten kann. So wollen wir auch heute wissen, der Heilige Geist ist derjenige, der uns das Gesetz erklärt, der uns die Zusammenhänge deutlich macht. Er leitet uns in alle Wahrheit. Das Wort ist Gesetz. Wir wiederholen noch einmal, Gott gibt das Wort und alles, was auf dieser Erde funktioniert, muss nehmen, um zu geben und daraus entsteht die Frucht. Ich hoffe, dass wir das nie vergessen. Und jetzt schauen wir an, wie sieht das denn praktisch aus für den Menschen? Als Gott den Menschen gemacht hat, hat er ihn gemacht, dass er eine Aufgabe hat. Er hat ihm einen Zweck im Leben gegeben. Und das sind die Aufgaben, die er ihm gegeben hat. Und sicherlich, es ist die Aufgabe, Mutter zu sein, es ist die Aufgabe, Vater zu sein. Es sind unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Aufgaben. Aber sie alle hat Gott gegeben. Sie alle sind da, damit wir einen Zweck, einen Sinn im Leben haben. Wir müssen also, damit wir diesen Zweck erfüllen, von Gott nehmen. Was bedeutet nehmen praktisch? Nehmen bedeutet Gebet, das heißt Gott bitten. Es bedeutet anklopfen und es bedeutet suchen. Suchen nach der Antwort, wie soll ich das denn tun? Eine Mutter muss zu Gott gehen und wissen, aha, wie soll ich mein Kind erziehen? Das ist das, was Jesus in Lukas 11 sagt. Wer da bittet, dem wird gegeben. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer da sucht, der wird finden. Aber zu welchem Zweck? Doch nicht für mich, sondern um zu geben. Und geben bedeutet, die Aufgaben, zu der ich gerufen worden bin, erfüllen. Und wir haben gesehen, dass durch den Heiligen Geist die Aufgaben erfüllt werden müssen mit einer Motivation. Und das muss aus Liebe geschehen. Und hier haben wir die äußere Haltung, die sichtbare Frucht, wie wir die Dinge tun sollen oder was muss dahinter sein. Wir sollten unsere Aufgaben mit Freude erfüllen, mit Frieden im Herzen, mit Langmut und Geduld, mit Freundlichkeit, mit Güte, mit Treue, mit Sanftmut und Demut und aus völliger Selbstbeherrschung. Das ist das, wie wir jedes Werk tun sollen. Ob wir Mutter sind, Vater sind, alles muss aus Freude, Frieden, Langmut, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung herauskommen. Und dann geht das zurück an Gott. Dann wird das von Gott angenommen als das Werk, wozu er uns gerufen hat. Dann wird er zu uns sagen, du treuer Knecht, du hast es gut getan. Du warst dem Geringsten treu. Ich will dich über viel setzen. Das ist das, die Praxis, wie ich sie sehe, aus dem Gesetz heraus. Gemischt oder erkannt, wie das Gebet und die Taten aussehen sollen. Ich denke, das ist offensichtlich. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer hinein und schauen uns das Gebet an. Und bevor wir uns das Gebet im Einzelnen anschauen, wollen wir die Verantwortungsbereiche sehen in diesem Universum. Wir haben das Universum und sicherlich darüber steht Gott und lenkt alles. Aber Gott hat dieses Universum nicht so gebaut, dass er hinter den Dingen, wie soll ich sagen, steht, sondern er hat Verantwortung ausgeteilt. Und so hat er einen großen Verantwortungsbereich den Engeln gegeben, die hier wirken sollen. Und er hat dann natürlich dem Menschen, mir einen Verantwortungsbereich gegeben und einen Verantwortungsbereich der anderen Menschen und der anderen Planeten und Wesen, die es gibt in diesem großen Universum. So, Gott gibt Verantwortungsbereiche einem jeden Einzelnen. Und jetzt ist die Frage, mischt sich Gott in die von ihm aufgeteilten Verantwortungsbereiche ein? Wird er sich je in meinen Kreis einmischen oder in den Kreis der Engel? Und ich hoffe, dass wir verstehen, wenn Gott etwas tut, dann muss er sich nie korrigieren. Wenn er einen Verantwortungsbereich jemandem gibt, dann ist es seiner. Ja, Gott steuert immer die Umstände, was ich tue aus meinem Verantwortungsbereich. Gott kann nicht eintreten und das tun, was ich zu tun habe, aber er kann die Folgen von dem, was ich tue, immer steuern. Insoweit kontrolliert er das ganze Universum. Aber er mischt sich nicht ein. Ich darf das Falsche tun und er wird versuchen, die Konsequenzen so zu lenken, dass sie zum Guten dienen. So, die Verantwortungsbereiche sind deshalb wichtig, weil wir im Gebet müssen wir zu Gott kommen, um welchen Verantwortungsbereich zu erfüllen? Den der Engel? Den der anderen Menschen? Oder meinen? Ich muss doch zu Gott nur bitten, um meinen Verantwortungsbereich zu erfüllen. Weil den kann Gott nicht erfüllen. Dafür hat er mich gemacht, dass ich das tue. Ich hoffe, dass wir diesen Grundsatz verstehen. Gott hat dem Menschen eine Verantwortung gegeben, als er ihn gesetzt hat in den Garten Eden. Diese Verantwortung wird ihm nie genommen. Nie. Weil Gott sich nie korrigieren muss. Entweder der Mensch erfüllt die Verantwortung und dann geht alles richtig, oder der Mensch erfüllt seine Verantwortung nicht, dann geht alles falsch. Und hier auf dieser Erde hat der Mensch seine Verantwortung nicht wahrgenommen, hat sich von Gott getrennt, ist auf den Weg des Verführers gegangen, und damit sehen wir das, was wir heute sehen. Aber Gott hat den Menschen nicht aufgegeben. Er will ihn wieder zurückbringen, dass er seine Verantwortung wahrnehmen kann. So, welches ist der Zweck des Gebetes? Ich gehe zu Gott und ich bitte. Ich gehe zu Gott, weil ich muss ja wissen von ihm, was soll ich tun und was soll ich nicht tun. Das sind die zwei Bereiche meines Lebens. Ich brauche Führung Gottes. Wenn ich jetzt eine Mutter nehme, und Mütter liegen mir stark am Herzen. Die Erziehung eines Kindes ist die größte Aufgabe, auch die, die am größten herausfordernd ist unter dieser gefallenen Natur des Menschen, unter dem Irrtum, in dem wir leben in unserem Herzen, ist die Aufgabe Muttersein das Schwerste. Weil das Kind kommt auf die Welt mit einem rebellischen Geist, mit einem Irrtum. Und jetzt diesen zu helfen, sich selbst zu überwinden, dafür braucht die Mutter göttliche Führung. Deshalb sollte die Mutter das Gebet am allermeisten suchen, nicht um eine Philosophie aus dem Wort zu machen, sondern suchen Gott, und wir werden sehen, wie Gott antwortet in seinem Wort. Nach einer Antwort suchen, wie soll sie dieses Kind erziehen? Was soll sie ihm tun und vor was soll sie sich hüten? Die Mutter muss dem Kind den Willen gewinnen. Sie muss Vertrauen gewinnen, dass er will das Richtige tun. Und sie muss sich hüten, ihn zu zwingen, das Richtige zu tun. Dazu braucht sie göttliche Kraft, göttliche Weisung, göttliche Wahrheit. Wo soll sie sie hernehmen? Außer von Gott. Und selbstverständlich hoffe ich, dass wir das verstehen, dass das nur vermittelt geht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist es, der uns im Gebet vertritt. Hier sagt die Schrift in Römer 8, Vers 26, genauso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzer. Das heißt, der Geist Gottes hilft uns sowohl, dass wir wissen, was wir beten sollen, aber er transportiert das irgendwie und sagt, das ist das, was der oder die ausdrücken will im Gebet, dass wir dann auch empfangen, wofür wir bitten. Weil es wäre ja schlimm, würden wir beten und nichts empfangen, wenn das Gebet nur eine Form wäre. Wir müssen also bitten, Gott, was soll ich tun mit diesem Kind? Wie soll ich es erziehen? Weil das Kind, die Aufgabe, Mutter zu sein, hat sich die Mutter nicht ausgesucht. Wenn Gott einer Mutter ein Kind gibt, dann ist es die Aufgabe, die Gott ihr gibt. Und wenn es eine Aufgabe gibt, die Gott zur Rechenschaft zieht, dann ist es diese Aufgabe. Weil das Kostbarste, was er einem Menschen anvertrauen kann, ist ein anderes Leben. Aber nicht nur ein anderes Leben, sondern dieses Leben zu erziehen, dass es eines ist, das von Gott geführt ist. Ein Leben, das ein Segen sein soll auf der Erde. Ein Kind, das etwas Gutes bewirkt in der Gesellschaft und nicht ein Schmarotzer oder eine Last wird in der Gesellschaft. So, der Zweck des Gebetes ist, dass ich etwas lerne. Schaut uns, der Heiland hat uns das so deutlich gemacht. oder die Schrift macht uns das so deutlich in Jesaja 50. Das ist eines meiner Texte, die so deutlich zeigen, was das Gebet bedeutet. Jesaja 50, Vers 4 und 5. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich mit den Müden zur rechten Zeit reden weiß. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ihr seht, hier ist die Rede von unserem Heiland. Er verbrachte Nächte im Gebet. Er wurde gefunden, morgens früh, da draußen im Gebet. Zu welchem Zweck? Damit er weiß, was er tun soll. Ihr kennt die Geschichte, wo Jesus bis um Mitternacht arbeitet, am Sabbatabend in Kapernaum. Und am Morgen, noch bevor es hell wird, geht er hinaus, um zu beten. Und als es hell wird, kommen die Leute und suchen nach Jesus. Und die Jünger finden ihn dann draußen in der Wüste. Und sie sagen, komm, das Volk wartet auf dich. Aber Jesus sagt, mein Vater hat mir nicht gesagt, ich soll jetzt zurückgehen, also das tun. Sondern er hat gesagt, ich soll dahin nicht zurückgehen, sondern zu den anderen Städten, die auch warten auf mich. Ihr könnt die Geschichte nachlesen im Markus, im ersten Kapitel, ab Vers 35. Es ist also entscheidend, von wem nehme ich die Lehre an? Von wem weiß ich, was ich tun oder nicht tun soll? Es ist so entscheidend, dass wir den Zweck des Gebetes verstehen. Ich bitte Gott, damit ich geben kann. Die Geschichte aus Lukas 11, die Jesus erzählt von dem Mann, der zu dem die Gäste kommen und er hat ihnen nichts vorzulegen. Ab Vers 5. Und er sagte zu ihnen, wer ist unter euch, der einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und zu ihm sagt, lieber Freund, leihe mir drei Brote. Denn ein Freund von mir ist auf der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er euch nicht aufsteht und ihm gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seines unverschämten Beharrens willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, der empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihm um Brot bittet, einen Stein gebe und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gebe statt dem Fisch? Oder wenn er um ein Ei bittet, ihm einen Skorpion dafür gebe? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? So, lasst uns das klar machen. Der Sinn des Gebets ist, damit ich meine Aufgabe erfülle. Ich soll nicht anklopfen und bitten für mich. Ich soll nicht suchen für mich. Das wäre falsch. Gott gibt den Geist, das heißt die Weisheit, die Wahrheit durch ihn, denen er eine Aufgabe gegeben hat und die sich ihrer Aufgabe bewusst sind und sie sagen, ich muss jetzt meine Aufgabe erfüllen und ich will sie richtig erfüllen. Ich gehe zu Gott und ich klopfe an und ich bitte und ich suche und ja, er wird mir geben. Und die Mutter, die geht und sucht bei Gott, die nicht loslässt und sagt, ich habe hier dieses Kind, das dein ist, und es ist auf diese Welt gekommen mit diesem Irrtum, und ich muss ihm helfen, aus dem Irrtum rauszukommen. Hilf mir, Herr. Wie soll ich es tun? Was soll ich tun? Und was soll ich vermeiden mit dem Kind? Lasst uns deutlich machen, der Zweck des Gebetes ist die Erfüllung meiner Aufgabe. Und dann bitte ich noch auch für das, was ich selbst nicht tun kann, dass es Gott tut. Was kann ich selbst nicht tun? Das sind die Umstände kontrollieren. Ich kann nicht die Dinge vermitteln. Ich kann etwas tun oder nicht tun. Und ich kann Gott bitten, dass er das, was ich getan habe, dass es irgendwie ankommt. Ich kann Gott bitten, zum Beispiel um meine Kinder. Er kann sie nicht verändern, aber ich kann ihn bitten, dass er die Umstände so lenkt, dass keiner in einen Zustand kommt, wo es kein Zurück gibt, dass er sie bewahrt vor dem Übel. Das ist das, was ich Gott bitten soll, dass er tun soll. So, es gibt diese zwei Bereiche. Was soll ich tun? Das muss ich von Gott erbitten. Und das, was ich von Gott bitte, was ich nicht tun kann, was nur er tun kann. Das heißt, den Bereich, der seiner ist. Das ist der wenigere Anteil im Gebet. Das, was ich tun soll und nicht, die Weisheit, die ich brauche, das ist der größte Anteil im Gebet. Schauen wir uns ein bisschen den Irrtum an, der entstanden ist in diesem Universum, oder nicht im Universum, auf unserer Erde, der uns verführt, im Gebet falsch zu liegen. Hier ist mein Verantwortungsbereich, hier ist der Verantwortungsbereich meiner Frau, der Verantwortungsbereich meines Kindes und der Verantwortungsbereich meines Nachbarn. Und jetzt ist durch den Irrtum es nicht so, dass ich mich um meinen Verantwortungsbereich kümmere, sondern um den meiner Frau, um den meines Kindes und um den meines Nachbarn. Und was macht meine Frau? Meine Frau macht es genauso. Sie kümmert sich nicht um das, was sie zu tun hat, sondern was ich zu tun habe, was das Kind zu tun hat und was der Nachbar zu tun hat. Was macht das Kind? Das Kind korrigiert seinen Vater, das Kind guckt sich nach den Nachbarn und das Kind versucht, die Mutter zu steuern. Und wenn es noch geht, was macht der Nachbar? Der guckt natürlich auch, dass er sich kümmert um das, was der andere zu tun hat. Ist es nicht leichter, das so zu machen, dass jeder kümmert sich um den anderen und wir denken, das ist Liebe. Wir denken, das ist richtig. Oh, wir sehen die Fehler des anderen oder wir sehen seine Verantwortung mit großen Augen und wir könnten ihm so gute Ratschläge und geben ihm so gute Ratschläge, wie es nur geht. Aber ist das richtig? Das ist falsch. Und dennoch sehen wir es nicht einmal, dass es falsch ist. Wir haben Gebete. Und wenn wir diese Gebete uns anschauen, dann werden wir sehen, dass die nicht in der Lage sind, dass wir unsere Aufgabe erfüllen. Wenn wir uns um den Verantwortungsbereich eines anderen kümmern, wer kann dann noch seine Aufgabe erfüllen? Jeder kümmert sich, was der andere zu tun hat. Das führt zur Katastrophe. Und so sind wir leider heute in dieser Welt. Jeder mischt sich ein in den Aufgabenbereich des anderen. Eines der großen Missverständnisse ist, wie sich die Frau untertan sein soll oder wie die Frau untertan sein soll in der Ehe. Und man denkt, das bedeutet, sie muss gehorchen ihrem Mann. Nun, das ist ein großer Irrtum. Der Frau der Frauen untertan sein ist der Ansatz, den Gott verhindern will, dass sie sich in den Verantwortungsbereich ihres Mannes einmischt. Deshalb sagt sie, schau, in der Ehe hat der Mann seinen Verantwortungsbereich, du hast deinen. Misch dich nicht ein in den deines Mannes. In dieser Weise soll sie untertan sein. Weil unsere große Not, und vielleicht ist sie ein bisschen größer bei der Frau wie bei dem Mann, obwohl wir alle dieselbe sündige Natur, denselben Irrtum haben, aber um in einer Gesellschaft funktionieren zu können, ist es richtig, ist es wichtig, dass man sich nicht einmischt in den Verantwortungsbereich eines anderen. Und das ist das, was die Untertänigkeit der Frau in der Ehe bedeutet. Misch dich nicht ein. Welche Frau, vielleicht gibt es auch welche, die nicht versucht sind, das zu tun. Aber das ist eine große Not, wenn man sich einmischt in das, was einem nicht zur Verantwortung steht. Und wie wirkt sich dieser Irrtum auf das Gebet aus? Wir beten. Und hier haben wir das Gebet. Und wir geben Gott eine Liste. Ich schreibe Gott eine Liste, was er tun soll. Ich bitte ihn, sich in Bereiche einzumischen, wo er keine Verantwortung hat. Das heißt, wo Gott nichts tun kann. Wisst ihr, es ist eines der großen Verführungen, dass wir Gott etwas bitten, was er gar nicht tun kann. Das heißt, Gott kann nur in seinem Verantwortungsbereich handeln. In meinen kann er nicht hineinkommen. Zum Beispiel zu bitten für die Gesundheit meiner Frau. Ich hatte diesen Patienten, der gesagt hat, ich habe, seitdem ich meine Frau geheiratet habe, Gott gebeten, dass sie nicht Brustkrebs bekomme und keinen Schlaganfall. Und meine Frau hat beides bekommen. Als ich ihn sah, war er in seinen 80er Jahren als Patient. Der Mann ist von Gott enttäuscht, weil er Gott etwas gebetet hat, was Gott nicht tun kann. Gesundheit, ist das Gottes Aufgabe oder meine Aufgabe? Kann ich für die Gesundheit, für den anderen beten? Nun, ja, wir könnten hier sagen, es gibt doch das stellvertretende Gebet. Ja, aber das hat Bedingungen, das muss verstanden werden. Ich kann auch nur dann für die Gesundheit eines Menschen bitten, als sozusagen Mittler, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Und in Jakobus steht das sehr deutlich und sehr fein geschrieben. Ab Vers 13, Jakobus 5. Wenn jemand unter euch leidet, soll er beten. Wenn jemand froh ist, soll er Psalmen singen. Wenn jemand unter euch krank ist, soll er die Gemeindeältesten zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Und jetzt kommt die Bedingung. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Elia war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht auf Erden. So, lasst uns einmal den einen Punkt festmachen. Wir können füreinander beten. Und das ist, um sich gegenseitig zu helfen. Aber wenn die Bedingung des Kranken, dass er erkennt, woher seine Krankheit kommt und er die Sache nicht wegtut, dann nützt das Gebet nicht. Nicht nur, dass kein Wunder geschieht, weil es geschehen manchmal Wunder, wenn man diese Salbung macht. Aber ich glaube, ein Wunder ist noch kein Beweis. dass es richtig gemacht wird. Nein, ist kein Beweis. Das Einzige ist, dass wir verstehen, welches die Bedingung ist, dass wir die Sünde, dass wir das, was uns krank macht, wegtun. Und dann kann Gott gesund machen, so er will. Und ich möchte nochmal auf das Gebet Elias kommen. Elia betete um einen Umstand. Er betete, dass Gott tun sollte. Gott sollte eingreifen im Volk des Herrn, um etwas zu tun, nämlich nicht regnen zu lassen. Wessen Aufgabe ist es, dass der Regen fällt? Wer kontrolliert die Umstände? Gott ist es. Deshalb konnte Elia das tun. Und im Vers 18, und er betete wieder und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. So, es ist wichtig, dass wir verstehen, das Gebet um jemand anders. Es ist nur dann, ich sage jetzt mal, wirkungsvoll, wenn der andere seine Not erkennt. Ich muss verstehen, das vermittelnde Gebet ist mehr ein Gebet, wo ich mich zur Verfügung stelle, um dem anderen zu helfen. Elia betete, weil der Zustand des Volkes in einer katastrophalen Sache ist. Gott kann es nicht ändern, aber Gott kann durch eine Trockenheit, durch eine Dürre dazu führen, dass der Mensch seine Abhängigkeit von Gott sieht. Ist noch kein Zwang zum Guten, es ist nur die Folge der Übertretung. Gott kann das tun. Wir können Gott bitten, dass er solche Dinge tut. Das Verhalten meiner Kinder. Kann ich Gott bitten, dass er das Verhalten meiner Kinder kontrolliert? Nein, das kann er nicht. Ich kann auch nicht bitten Gott, dass er meine Kinder bekehrt. Ich kann aber Gott bitten, dass er mich, dass ich mich so verändere, dass wenn meine Kinder erwachsen sind und sie sind weg und sind nicht bei Gott, dass ich dann, dass er mir hilft, einen Einfluss auf sie zu haben. Ich kann Gott bitten wiederum, dass er Umstände in das Leben der Kinder bringt, die den Kindern die Augen öffnen über ihre Abhängigkeit. Ja, ich kann dafür bitten, dass Gott das tut, die Umstände schwer macht. Und er weiß, wann er eintritt. Ich bitte Gott um Menschen, dass ich sie gewinne. Aber wann, weiß ich nicht. Ich bitte Gott, um einzutreten, dort, wo er einen Umstand verändern kann. Ja, so wie Elia. Wir können Gott bitten, die Dinge, die er erfüllen kann. Er kann Umstände schaffen im Leben unserer Kinder, die schwierig sind. Und wir können darum bitten. Aber die meisten Eltern bitten ja, dass die Kinder keine Schwierigkeiten haben. Ich bitte, dass sie Schwierigkeiten haben, weil sie erst durch die Schwierigkeit erkennen, ihre Not, ihre Abhängigkeit, ihr Verlorensein. So wie Elia. Hat Elia nicht geliebt das Volk? Doch, er hat es geliebt. Aber Elia hat gebetet. Und er hat eine Konsequenz von Gott erbeten für das Volk, um das Volk wach zu rütteln. Und er konnte dann auch wieder beten, dass der Regen wieder kommt. Das ist richtiges Gebet. Das ist das Gebet, das nicht aus dem Irrtum kommt. Er hat nicht gebetet für das Ändern des Verhaltens des Volkes, weil das geht nicht. Aber er hat die Umstände über Gott erbeten, die das Verhalten der Kinder aufmerksam macht, weil sie müssen aus Freiwilligkeit wieder zu Gott kommen. Oder Menschen bitten in ihrem Irrtum, dass Gott ihr Verhalten ändert. Da ist ein Mann, der sagt, ich bitte Gott schon seit 10 Jahren, dass ich mich nicht mehr aufrege. Aber es scheint, er hört mich nicht. Da ist die Frau, die Gott bittet, die nicht schlafen kann, dass seit 2 Jahren, dass Gott ihr Schlaf gibt. Aber Gott ist es doch der, der das Gesetz so eingerichtet hat, dass er nicht schlafen kann. Gott ist es, der das Gesetz so eingerichtet hat, dass du nervös wirst, wenn du im Irrtum bist. Ich muss also was bitten? Ich muss Gott nicht bitten, dass er mein Verhalten verändert. Das kann er nicht, das ist mein Verantwortungsbereich. Er kann mir mein Verhalten nicht ändern. Er kann nicht das tun, was die Leute so häufig predigen. Herr, übernimm du. Das ist der Besessenheit. Gott wird nie mich besitzen im Sinne oder mich steuern wollen. Er hat mir die Steuerung ins Hand gegeben. Er hat gesagt, das ist dein Auto, das ist dein Lenkrad. Du fährst diesen Wagen. Nicht ich. Ich habe dir die Straße gemacht. Ich habe dir die Regeln aufgegeben und solange du dich auf der Straße hältst und den Regeln folgst, kannst du gehen überall, wo du willst. Ja, wir sind abhängig von der Straße. Aber Gott wird nie mein Auto fahren. Deshalb kann ich nicht bitten, dass Gott mein Verhalten verändert. Es scheint ja so, wie wenn es richtig wäre, Gott zu bitten, dass er mir Schlaf gibt oder Gott zu bitten, dass er mir dass ich mich nicht mehr ärgere. Nein, das ist mein Bereich. Die Gesundheit, die Ärger ist mein Bereich. Ich muss ja nur zu Gott gehen und sagen, Herr, warum ärgere ich mich? Warum kann ich nicht schlafen? Das ist der richtige Ansatz im Gebet, der nicht aus dem Irrtum kommt. Weil, schaut, wir können nicht im Glaubensleben vorwärts kommen, ist die Kommunikation mit Gott nicht richtig. Und wenn hier der Geist Gottes uns nicht hilft, wo wir gelesen haben mit starkem Seufzen, dann passiert nichts in unserem Leben, dann ist unser Gebetsleben sinnlos. Deshalb ist es entscheidend, dass wir verstehen, wie wir beten sollen. Und auch die Jünger hatten diesen Wunsch dort in Lukas 11, als sie Jesus hörten, wie er betete, Vers 1, wo sie sagen, lehre uns beten. Hier ist Gott, hier ist das Gebet und ich muss von Gott erbitten. Ich bitte Gott, mir zu zeigen, was ich tun und nicht tun soll. Wir haben das ausgesprochen. Wie ich meine Aufgabe erfüllen soll, welche Priorität ich dabei haben soll, Selbsterkenntnis, damit ich Kontrolle über mich habe. Ja, ich gehe zu Gott, damit ich etwas kann. Jesus ging zu Gott, damit er eine Zunge hatte, die richtig reden konnte und den Traurigen ermutigen. Wie ein Jünger gehe ich, um zu hören, nicht um Gott eine Liste vorzugeben, was er tun soll. Ich gehe zu Gott, um zu hören, was ich tun soll. Oh, dass wir das verstünden, dann wäre unser Gebet mächtig und in unserem Leben würde sich etwas ändern. Ich gehe zu Gott, damit ich weiß, was ich tun soll. Die Prioritäten. Ich frage Gott ständig, was ich tun soll oder um Hilfe bitte ich. Wenn ich irgendwohin reise, und ich muss ja häufig reisen, dann weiß ich die Zeiten, wann muss ich weg? Und dann halte ich diese Zeiten an. Dann schaue ich nicht, dass ich etwas anderes zuerst tue, sondern mein Gepäck, damit ich die Priorität nicht falsch setze. Menschen setzen ihre Prioritäten nicht richtig und dann tun sie vieles, aber nur nicht das in der richtigen Reihenfolge. Ich habe von Gott mir erbeten, wie soll ich handeln? Ich habe zuerst den Patienten, der vor mir sitzt. Der hat die erste Priorität. Dann kommen die Anrufe. Dann kommen die E-Mails. Das ist die Priorität. Ich werde dann, wenn ich einen Patienten habe, nicht einen Anruf tätigen oder eine E-Mail schreiben. Deshalb warten die Anrufe, deshalb warten die E-Mails, wann ihre Zeit kommt. Es braucht eine klare Priorität in dem, was wir tun. Wer soll sie uns sagen? Natürlich hat uns Gott den Verstand gegeben, hat uns dem Geist diese Fähigkeiten gegeben. Und wir können Gott bitten, dass wir in der richtigen Priorität handeln. Und das Größte, was wir bitten müssen, ist die Selbsterkenntnis, damit ich die Kontrolle über mich habe. Schaut, was ich am meisten im Gebet tue, ist zu erkennen, was ich gestern getan habe. Ich kann am Abend keine Analyse mehr machen des letzten Tages, weil ich zu müde bin. Aber morgens, wenn ich aufstehe, oder schon ganz früh, wenn ich wach werde im Halbschlaf, fange ich schon an nachzudenken und Gott zu bitten, mir ein Bild zu geben von dem, was gestern gelaufen ist. Und wenn ich es nicht deutlich genug mache, wenn ich irgendein Symptom bekomme in meinem Körper, das ja ein, zwei Tage später auftritt, meistens, dann sage ich, okay, Herr, wo war der Fehler, der mir jetzt die Kopfschmerzen oder was auch immer ich für eine Beschwerde bekomme oder ein Herpes, dass ich weiß, wo ist der Fehler? Ich muss mich ja selbst erkennen, damit ich die Kontrolle über mich gewinne. Und dann erkenne ich den Mechanismus des Irrtums, der mich dazu geführt hat. Und dann kann ich Gott sagen, okay, wie wäre das denn richtig gewesen? Und dann erklärt Gott mir durch sein Wort und durch die Grundsätze, wo ich wieder gefallen bin. Weil wisst ihr, der Grundsatz der Liebe, völlige Freiheit und maximales Interesse durchdringt alles. Und die Krankheit und unser Irrtum zeigt sich meistens darin, dass wir Gewalt anwenden, Zwang zum Guten. Hier müssen wir erkennen, dass das falsch ist. Hier müssen wir erkennen, wie wir uns nicht mehr einmischen sollen in den Bereich eines anderen, wie wir zulassen müssen, die Fehler der anderen, auch wenn wir denken, sie schaden uns, obwohl sie uns nicht schaden können, aber auch wenn wir sie mitempfinden. Das heißt, wir müssen in einem Umstand leben, der uns vielleicht nicht geeignet ist, unseren Bedürfnissen. Oder wir müssen zum Beispiel in Armut, weil als Gott Adam und Eva geschaffen hat, waren sie reich, sie waren im schönsten Ort der Welt. Wir müssen an Orten leben, die nicht schön sind, die nicht dem Bedürfnis unseres Geistes entsprechen. Aber Gott kann uns die Kraft geben, dem dennoch ohne Zorn und ohne Gewalt es zu bewältigen. Gott kann uns, wenn andere Menschen nicht sind, wie sie sollen, und uns vielleicht eine Ohrfeige geben, helfen, diese Ohrfeige auszuhalten und uns nicht dagegen zu wenden, damit wir die Kontrolle verlieren. Gott kann uns die Fähigkeit geben, wir können sie erbitten, dass wir verstehen, wie soll ich es ansehen, wenn mich jemand verspottet, dass ich weiß, aha, der Spott gilt ja nicht mir, sondern meinem Herrn. Und ich drehe mich um und sage, okay, wem gehört jetzt der Spott? Der gilt doch nicht mir, weil ich bin meiner nicht. Wem gehört die Ohrfeige? Doch nicht mir. Wem gehört der böse Blick? Doch, der gilt doch nicht mir. Der gilt dem, dem ich gehöre. Und wenn ich diese Erkenntnis bekomme, wenn ich das einbaue, Schritt für Schritt im Gebet, wenn ich jeden Tag durchgehe, meine Fehler, die ich gemacht habe, sie dann zum Kreuz bringe, dann sind sie weg aus meinem Leben und ich kann in den neuen Tag hineingehen mit einer neu gewonnenen Selbsterkenntnis und einem klaren Idee, einem klaren Grundsatz, wie ich das nächstes Mal vermeiden kann. Und dann mag es sein, dass ich nächstes Mal wieder hineinfalle, aber beim dritten, vierten Mal ist es drin. Und dann habe ich es gelernt. Dann hat der Geist Gottes es mir so vermittelt, dass ich es, und ich habe es in meinen Geist eingebaut, und dann handle ich mit völliger Selbstkontrolle. Das ist das, was wir bitten sollen. Im Gebet verbringe ich die meiste Zeit mit der Selbstprüfung des letzten Tages. Und ich wundere mich dann dennoch, dass ich Dinge übersehe. Und dann, wenn die Krankheit kommt oder ein Herpes, dann sehe ich, was habe ich übersehen, Herr, vorgestern? Wo war etwas, wo ich nicht den Wert hingelegt habe, wie er soll? Und dann offenbart uns Gott durch seinen Geist diese Dinge. Und dann erinnern wir uns und sagen, auch da habe ich wieder gegen das Gesetz verstoßen. Auch da habe ich wieder Gewalt und Zwang angewendet, anstelle die Freiheit zu walten, den Menschen in seinem Irrtum gehen zu lassen, ihn nur durch leises Anklopfen zu helfen und nicht mit Zwang. Richtiges Gebet fordert Zeit zur Selbsterkenntnis, zur Selbstprüfung. Dies ist das, was ich bei den wenigsten Christen, die beten, überhaupt sehe, dass sie es tun. Aber wenn wir nicht beten, wenn wir nicht uns den Tag prüfen, aus welcher Motivation heraus wir was getan haben, werden wir auch im Leben nicht vorwärts kommen. Wir werden unser Leben nicht verändern können durch die Kraft und die Gnade Christi, die vermittelt wird durch den Heiligen Geist. Er nimmt es ja von ihm und gibt es uns. Wir werden es nicht tun können. Deshalb lasst uns das nicht wegtun, sondern Prüfung. Gehe durch deinen Tag von morgens bis abends und bitte den Herrn, zeig mir, was habe ich hier getan? Warum habe ich es getan? Warum habe ich dieses Gefühl gehabt, als ich das Wort gesagt habe oder den Menschen getroffen habe oder jenes gehört habe? Man muss eine gründliche Selbstkontrolle oder Selbstprüfung machen. Wofür? Damit ich besser werde? Nein, damit ich meinen Auftrag erfülle, weil ich habe den Auftrag Gottes, der uns gegeben wurde in Matthäus Kapitel 5. Und hier sagt er, Vers 13 und 14, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es herausschneidet und von den Leuten zertreten lässt. Hinausschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Schäfel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Haus sind. So lasst eure Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nicht euch, weil sie sehen, ihr habt die Taten, die ihr tut, aus Gott getan, nicht aus einem Menschen. So, lasst uns deutlich machen, wir gehen nicht zu Gott und prüfen uns, damit wir uns verändern um unsertwillen. Nein, Jesus ging zu seinem Vater in Johannes 17 und sagte im Vers 17, ich heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Warum hat Jesus gebetet? Warum hat er sich geheiligt? Doch um in der Wahrheit, um seinen Jüngern zu zeigen, das Vorbild. Darum hat er gebetet. Darum hat er getan, was er getan hat. Ich bitte Gott um Bewahrung, mich nicht in etwas einzumischen, was nicht mein Bereich ist. Das ist ganz wichtig, dass wir das Gott bitten, dass er uns aufmerksam macht, wo es nicht unser Ding ist, dort mischen wir uns nicht ein, egal warum. Glaubt ihr, das ist leicht? Ist ganz schwer. Deshalb müssen wir ernst zu Gott rufen und sagen, Herr, bewahre mich, dass ich mich nicht in etwas einmische, was nicht mein Bereich ist. Ich bitte Gott um Schutz und Bewahrung vor schwierigen Umständen. Das kann ich nicht halten. Ich kann Gott bitten, dass er führt und die Umstände lenkt. Und ich kann sicher sein, dass er sie gut lenkt. Es fällt kein Spatz auf den Boden ohne Gottes Einwilligung. Und es fällt kein Haar von unserem Haupt, ohne dass Gott es zulässt. Und es fällt kein Flugzeug auf den Boden, wenn Gott es nicht zulässt. Hier am Modell des Vaterunsers, das Ganze noch einmal, dass wir das Gebet verstehen. Die Anrede ist unser Vater im Himmel. Das bedeutet, das Intimste, was wir haben, ist unser Vater im Himmel. Er möchte, dass wir als Vater anrede. Wenn ich morgens aufstehe, dann gehe ich hinaus und sage, mein Vater im Himmel. Mein Vater. Ich gehe und bete, dein Name werde geheiligt. Sehr viele verstehen dieses Gebet nicht, weil sie nicht verstanden haben den Sinn des Gebets. Wer soll denn den Namen heiligen? Von wem soll er geheiligt werden? Soll Gott seinen Namen heiligen? Deshalb beten wir, dein Name werde geheiligt. Nein, ich bete und sage, Herr, ich will deinen Namen heute heiligen. Ich will dein Wesen heute vor den Menschen richtig darstellen. Ich will es tun vor den Menschen. Deshalb bitte ich, dass ich weiß, wie ich den Namen heilige. Ich bitte um sein Reich, dass es komme. Wo soll es kommen? Hier auf Erden, in die Herzen der Menschen. Wie? Durch wen? Die Menschen, die meisten Christen, arbeiten nicht für das Reich Gottes. Sie sehen sich nicht einmal als Bürger dieses Reiches. Sie beten für ihre Belange. Sie beten für sich. Nein. Ein wahrer Christ versteht, dass er da ist, um das Reich Gottes auf Erden weiterzubringen. Er ist da, um dieses Licht, um dieses Salz zu sein. Deshalb bittet er beständig, Herr, dein Reich komme. Wie soll ich das tun? Weil nur durch mich will Gott das vorwärts bringen. Durch jeden Einzelnen von uns. Deshalb sollen wir bitten, dein Reich komme. Nicht, das ist nicht ein Gebet, das Gott tun soll, sondern ich gehe zu Gott und sage, Herr, hilf mir, dass ich diese Aufgabe erfülle, dass ich dein Reich verbreite auf dieser Erde. Dein Wille geschehe auf Erden. Durch wen? Wer soll ihn tun? Warum bitte ich, um Gottes Willen zu geschehen auf Erden? Doch das ist sein Gesetz, dass ich es erfülle. Ich bin da, damit ich das erfülle, wozu mich Gott gerufen hat, seinen Willen zu erfüllen. Deshalb ist das Vaterunser nicht ein Gebet, was Gott tun soll, sondern was ich tun soll. Gib uns unser täglich Brot, aber auch hier sind wir nicht beteiligt daran. Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir bitten Gott um Vergebung, aber wir erfüllen eine Bedingung, dass diese Vergebung erfüllt werden kann, weil wir verstanden haben, was Vergebung ist. Vergebung ist die Wegnahme meiner Sünde, so wie ich weiß, dass auch die Sünde derer, die getan wurden, an mir weggenommen worden sind. Sie haben sie nicht mehr an mir getan, also kann auch Gott meine Sünden mir wegnehmen. Ich muss verstehen, was Vergebung ist, und ich muss verstehen, dass er mir meine Sünde nicht wegnehmen kann, wenn ich denke, die Sünde der anderen, die an mir geschehen sind oder das, was andere getan haben, ich nicht sehe, dass die genauso weggenommen worden sind durch Christus, wie die, die ich möchte, dass sie von mir weggenommen werden. Vergebung ist wichtig, dass wir es verstehen, und ich erkläre es ja in meinen Vorträgen, versuche klarzumachen. Aber Vergebung, wir müssen bewusst werden, dass wir Falsches getan haben. Wir müssen bewusst werden, dass unser Irrtum in unserem Herzen uns betrogen hat. Deshalb brauchen wir das Gebet zur Selbsterkenntnis. Wir müssen uns selbst prüfen, damit wir unsere Sünden bekennen können. Und dann wissen wir auch, dass wir die Sünden anderer nicht festhalten. Sie sind nicht unser, sie sind an Gott getan. Und sicherlich brauche ich das Gebet zur Bewahrung. Gott kann nicht in Versuchung führen. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nach den Worten gehen, die Jesus damals ausgedrückt hat, sondern nach dem Inhalt dieser Worte. Führe uns nicht in Versuchung bedeutet, Herr, bewahre mich vor dem Bösen. Lass mich aufmerksam sein, wenn die Versuchung kommt, damit ich vorbereitet bin, damit ich es erkenne, und bewahre mich vor den Umständen, die mich in eine Situation bringen würden, die nicht gut sind oder das Werk, den Auftrag, den ich geben soll, nicht erfüllen kann. Wie antwortet Gott? Gott antwortet durch sein Wort. Er hat uns dieses große Wort gegeben, es sind viele Worte geschrieben, und er antwortet uns im Gebet darauf. Hier sind die Grundsätze geschrieben, die wir wissen sollen. Hier haben wir Vorbilder, denen wir nachahmen sollen. Hier stehen die Standards geschrieben, die wir erreichen sollen, die Feindesliebe. Keine Gewaltanwendung und Zwang zum Guten, kein Ansehen der Person, Nationalität, Hautfarbe und so weiter. Das ist doch so wichtig, dass wir das verstehen. Hier antwortet uns Gott im Wort. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, wenn ich das Wort nehme, dann bitte ich, Gott sprich zu mir. Für mich ist ein Satz der Schrift in der Lage, mich tagelang zu füttern, weil ich wiederhole ihn dann jeden Morgen. Ich wiederhole ihn, wenn ich in irgendeine Not komme, weil ich weiß, dieser Satz ist für mich gegeben. Ich habe so viele Verheißungen hier in diesem Wort, sind sie drin, die nur warten darauf, dass wir sie in Anspruch nehmen. Sie sind für uns gegeben. Es ist eine Verheißung, die im Propheten Jesaja steht, Kapitel 48, Vers 17, die sagt so: So sagt der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist, und dich leitet auf dem Wege, den du gehen sollst. Was für eine Verheißung! Ich bin der Herr, dein Gott, ich bin der Heilige in Israel. Ich lehre dich, was nützlich ist. Er hat mir diese Verheißung vor 13 Jahren ungefähr gegeben, und ich muss sagen, er erfüllt sie. Ich bitte ihn, mich zu lehren, und er lehrt mich. All das, was ich gelernt habe über den Menschen, über die Ursache der Krankheit, habe ich von ihm gelernt. Nicht aus einem menschlichen Buch, nicht aus einem medizinischen Forschung, nein, von ihm, aus seinem Wort. Er hat mir es aus dem Wort und am Patienten selbst deutlich gemacht, wie der Mensch funktioniert, wie er zusammengebaut ist und wo das Herz ist und wo die Krankheit des Menschen herkommt. Er lenkt uns auf den Weg, den wir gehen. So, deshalb braucht der Mensch dieses Wort. Ich habe Patienten, die sagen, sie beten ständig, aber sage ich, na ja, und wie kommt die Antwort? Und dann sagen sie, ja, die Antwort kommt dadurch, dass ich mir was ausdenke. Das ist kein Grundsatz. Ja, der Geist Gottes spricht durch Gedanken, aber er muss uns erinnern an etwas, was geschrieben steht, an einen Grundsatz der Schrift. Wenn das nicht dem Stand, wenn der Gedanke, der kommt, die Idee, nicht diesem Wort standhält, dann ist sie falsch. Auch wenn sie süß und verlockend klingt. Wir können uns nicht nach Gedanken richten als Antwort. Wir müssen uns auf das verlassen, was Gott sagt in der Schrift. Deshalb brauchen wir dieses Kenntnis dieses Wortes. Deshalb, um mit Gott zu kommunizieren, brauchen wir dieses Wort. Es geht nicht ohne. Ich kommuniziere mit Gott über dieses Wort. Das ist das, worüber ich lerne, über die Gesetze der Natur. Das ist meine Kommunikation. Ich bitte Gott und er antwortet in seinem Wort. Hier finden wir Gottes Charakter, unser Vorbild, unseren Heiland. Er hat uns gezeigt, wie man umgehen soll in den schwierigen Umständen des Lebens und so weiter. Urim und Tumim. Das ist etwas, was ziemlich unbekannt ist in der christlichen Welt. Gott hat es so eingerichtet, wo dieses Wort noch nicht ganz geschrieben war, wo die Grundsätze waren. Aber es gibt Bereiche in unserem Leben, die nicht einem Grundsatz entspringen. Das heißt, soll ich dieses Haus nun kaufen? Es ist alles perfekt, es ist alles gut oder nicht? Woher soll ich die Werkzeuge kaufen für die Praxis, die Geräte? Ich habe 6 Firmen. Wo ist der Grundsatz, nach welchem ich gehen kann? Urim und Tumim hat Gott eingerichtet im Volk Israel. Es war ein Brustschild des Priesters und des Hohepriesters auch. Und dieses Brustschild hatte drauf 2 leuchtende Steine. Und der eine Stein war ja und der andere Stein war nein. Ja und nein, Urim und Tumim, tun und nicht tun. Das ist das, wodurch Gott antwortete. Der David hat das sehr häufig genutzt. Als der Priester nicht mehr da war, sondern gestorben war, hat er nur den Rock. Und dann hat er Gott gefragt, aufgrund des Priesterrocks. Und Gott hat ihm geantwortet, durch das Leuchten dieser Steine. Es sollte der Priester tragen vor dem Herrn. Und es sollte gefragt werden, was man tun soll. Und der Herr würde antworten. Das war das Mittel, was Gott eingerichtet hatte und sagt, kommt und fragt mich. Kommt, fragt mich und ich werde euch antworten. Und die Menschen konnten gehen in den Tempel zum Priester und es gab nicht die Antwort vom Priester, die Antwort kam von Gott. Je nachdem, ob es ein Ja oder ein Nein war. Der Saul suchte Gott, dass er ihm antwortet darauf, aber antwortete er ihm nicht mehr. So, wie antwortet Gott? Durch Urim und Tumim. Wir haben heute den Priesterrock nicht mehr, aber wir haben dieses Wort. Und ich nehme dieses Wort und ich habe dieses Wort genutzt häufig als Urim und Tumim, als eine Antwort auf Ja und Nein. Ich habe mein Haus gekauft, weil Gott gesagt hat, ich soll es kaufen. Ich wusste nicht, soll ich es kaufen oder nicht. Und ich habe es gekauft, nur weil ich hier gelesen habe, ein Ja, das ich kaufen soll. Ich habe Gott gefragt, nach wo soll ich die Praxis machen? Ich habe Angebote gehabt. Und dann habe ich gefragt, weil die eine Praxis wollte ich unbedingt kaufen, weil sie schien so profitabel und so viel Geld einzubringen, weil ich wollte ja Geld verdienen. Und ich habe gesucht in der Schrift und ich habe kein Ja gefunden. Und weil ich die Praxis unbedingt kaufen wollte, habe ich gedacht, na ja, vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt, dass ich Gott gefragt habe. Und dann habe ich nach einer Zeit wieder gefragt und habe gesagt, Herr, soll ich die Praxis kaufen oder nicht? Und ich habe gesucht in der Schrift, ein Ja zu finden. Und ich habe keins gefunden in dem, was ich gelesen habe. Und dann war ich immer noch nicht zufrieden. Und dann nach einer Weile und der Mann drängte und wollte mir die Praxis verkaufen. Und dann habe ich gesagt, Herr, soll ich nicht? Und dann habe ich wiederum gesucht und ich habe keins gefunden. Und dann kam auch noch ein Gedanke während des Gebets, dass ich mit dem Mann noch gar nicht reden soll. Und dann habe ich gefolgt. Muss Gott uns 3-mal was sagen? Ein Nein sagen? Nein. Aber ich war am Anfang meines Glaubenslebens. Ich hatte meinen starken Willen, etwas zu wollen, was nicht gut war. Und im Nachhinein war es gut, dass ich die Praxis nicht gekauft habe, weil der es danach mir gekauft hat, hatte Schwierigkeiten bei dieser ganzen Abwicklung des Kaufs. Aber da kam eine andere Praxis, ein anderes Angebot. Das war so gut wie schon vergeben. Und ich fragte den Herrn, soll ich es kaufen oder nicht? Und Gott antwortet mit mir in seinem Wort. Das Erste, was ich dann las, stand da drin, dass ich es kaufen soll. Und es war nicht nur im Zusammenhang, konnte ich sehen, auch was Gott bezwecken möchte mit der Praxis. Und dann konnte ich eins und eins zusammenziehen. Ja, ich habe ein Ja genommen und ich habe es getan. Und jetzt sind 13 Jahre her, seitdem ich die Praxis habe an dem Ort. Und der Segen ist nicht ausgeblieben. Das, was er verheißen hat in seinem Wort, ist gekommen. Ich habe Gott gefragt, von welcher Firma ich die Geräte kaufen soll. Ich hatte 6 Firmen. Woher weiß ich? Ich hatte die nach meinem Ermessen erste oben getan. Es war die letzte. Ich habe für jedes Mal gesucht, einen Bibeltext, der mir sagt, kaufe. Sag ja, Urim und Thummim. Das ist ein legitimes Mittel. Aber bitte, wir können auch falsch liegen, wenn wir nicht in einem reinen Herzen sind. Das heißt, wenn wir zu Gott kommen und ihn fragen. Der Saul hatte sich von Gott abgewendet. Saul hatte so stark sich in seinem Herzen vor Gott getrennt, dass Gott ihm nicht mehr antwortete. Und wir werden das in der nächsten Stunde sehen, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu betrüben oder gegen ihn zu sündigen. Und Saul hatte diese Sünde getan. Für ihn gab es kein Zurück mehr. Und dann ging er zu Gott. Er suchte ihn in Urim und Thummim und Gott antwortete nicht. Er suchte ihn, Gott antwortete ihm nicht in Träumen. Saul suchte Gott bei den Propheten und Gott antwortete ihm auch nicht durch die Propheten. Und dann ging er zur Wahrsagerin nach Endor. So, es ist wichtig, dass wir verstehen, man kann das Wort Gottes nur dann in Anspruch nehmen, wenn man in seinem Herzen wirklich Gottes Willen tun will. Dann lenkt er uns, dann gibt er uns dort ein Ja und ein Nein, wo es kein Grundsatz ist. Aber ich muss sagen, schon lange habe ich das so nicht mehr getan, weil ich lerne die Grundsätze, ich lerne Gott kennen und dann ist es nahezu selbstverständlich, dass man weiß, ob man etwas tun soll oder nicht. Aber sollte ich heute wieder ein Haus kaufen sollen oder irgendein Angebot haben, dann werde ich es genauso tun, weil ich weiß ja nicht, ob das Angebot vom Herrn kommt oder nicht. Gott antwortet durch Propheten und Gott antwortet durch Engel, die zu Menschen gesandt werden und Gott antwortet durch Träume und Visionen. Sicherlich ist das noch ein anderes und großes Thema, wie Gott antwortet. Aber es wäre ja schlimm, wenn wir über das Gebet sprechen und nicht wissen, wie Gott antwortet, oder? So antwortet Gott. Er wird uns den Weg zeigen, so wie wir es wollen, so wir von ganzem Herzen, das heißt, Herz wissen wir ja nicht, aber mit unserem ganzen Willen zu Gott gehen und sagen, Herr, ich will, lehre mich, weise mich deinen Weg, was ich tun soll und nicht. Wenn eine Mutter, ein Vater, wenn jeder in seiner Berufung zu Gott geht, er wird Weisung erfahren auf irgendeinem Wege. Das ist da. Urim und Thummim ist da. Ob er dann uns noch einen Engel schickt in einer besonderen Weise oder einen ausgesuchten Menschen, der ihn zum Propheten erwählt hat, das ist auch wiederum ein schwieriges Thema, aber auch das muss geprüft werden. Oder ob wir Träume haben oder Visionen und uns danach richten, das alles sind Dinge, die Gott nutzen kann. Aber das hier, das Wort Urim und Thummim, das ist das, was wir alles, auch die Träume und Visionen prüfen sollen danach, ob sie darin stimmen. Aber auch die anderen Dinge sind von Gott benutzt, aber wir müssen sie prüfen. So mögen wir durch den Heiligen Geist ein Gebetsleben führen, das mächtig ist, das unser Leben zu einem Licht macht, das die Menschen sehen mögen, dass wir Kinder des Allerhöchsten sind, die ein Wesen und ein Charakter tragen, die Taten tun, die aus Gott getan sind. Das ist mein Wunsch für mein Leben und das wünsche ich auch dir. Amen.